Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Sagte Albert Einstein 1932 in seinem Glaubensbekenntnis.
Ja, hallo, ich bin Sven Ramelow. Ich arbeite im Bereich Quantenoptik am Ferdinand-Braun-Institut in Berlin.
Und mein Name ist Alexander Wolf. Ich bin Lehrer für Physik an einem Berliner Gymnasium. Und wir hatten jetzt sehr lange Pause zwischen der letzten Folge unseres Podcasts, fast 2 Jahre oder über 2 Jahre sogar, wie wir festgestellt haben. Und dies ist tatsächlich schon die 18. Folge des Podcasts Die großen Rätsel der modernen Physik und die 5. Folge mit Sven. Freue mich ganz sehr.
Ja.
Und wir haben das ja versucht, diesen Podcast so ein bisschen aufzubauen, chronologisch, also nicht so sehr die einzelnen Phänomene rausgenommen oder interessante Fakten, sondern wir haben versucht, wirklich uns mal der Quantenphysik zu nähern, der Quantenmechanik, wo du ja auch Experte bist, drin arbeitest als Quantenoptiker, haben angefangen, überhaupt zu klären, was Quantenoptik ist, die Frage, was ist Licht, was ja auch historisch gesehen die Quantenmechanik eingeleitet hat, beziehungsweise...
Ja, genau. Das eine, der Fotoeffekt des Photon als Quantenteilchen war natürlich, also ausgehend von Max Planck und so weiter und so fort, das war der Kern.
Und haben uns ein wichtiges Experiment, was ja bis heute eigentlich auch alle großen Fragen der Quantenphysik illustriert, den Doppelspalteffekt angeschaut, was das ist, historisch was das ist.
Ja gut, da waren wir uns ja nicht einig. Ich bin ja nicht der Meinung, dass das alle Fragen...
Also okay, aber viele. Na, also Doppelspalt auf jeden Fall, dass die klassischen Vorstellungen von unserer Welt, also es gibt Wellen, es gibt Teilchen und dass das für die Quantenwelt einfach nicht mehr ausreicht.
Ja, genau. Und dann hatten wir in der letzten Folge über das EPR-Argument gesprochen. 1935, also die Quantentheorie war fertig, die Nobelpreise waren vergeben. Ja, und dann kamen eben Einstein, Podolsky und Rosen, haben ihr Argument vorgetragen, dass damit irgendwas nicht stimmt, vielleicht. Dass die Quantentheorie nämlich unvollständig sei und das ja nun so nicht ginge. Und die Hoffnung ausgedrückt, dass es vielleicht irgendwie noch eine tiefere Wahrheit oder verborgene Variablen gibt, verborgene Parameter.
Oft wird der Einstein vorgeworfen, er hätte die neue Realität der Quantenphysik nicht akzeptiert und hätte sich so ein bisschen dagegen gesträubt. Gott würfelt nicht, dass er das irgendwie nicht akzeptieren wollte, aber du hattest ja auch ein gutes Argument dafür gemacht. Im Gegenteil, also er hat die ernst genommen und hat das wirklich ja auch mit den beiden Kollegen in Princeton zu Ende gedacht und in diesem EPR-Argument ja, den Finger in die Wunde gelegt.
Genau, in die Wunde gelegt und auch auf dieses Phänomen der Verschränkung hingewiesen oder das benutzt für das Argument, was zu der Zeit noch gar nicht so eine Beachtung gefunden hatte, außer in diesen obskuren Gedankenexperimenten. Und heute wissen wir, Verschränkung ist eine der wesentlichen Zutaten für all diese Quantentechnologien, die wir heute haben.
Vielleicht können wir es nochmal ganz kurz umreißen. Also unterbrich mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Also
ja.
Wir haben irgendein Quantensystem. Wir tun mal so, machen es mal makroskopisch. Wir haben irgendein Objekt, das ist, weiß nicht, eine Granate, ja, die hat eine bestimmte Eigenschaft, nämlich die liegt auf dem Boden, hat den Impuls 0 und jetzt explodiert die, fliegt in 2 Teile auseinander.
Genau.
Die sind räumlich getrennt, wir können die beliebig weit auseinander fliegen lassen und wir gucken uns das nicht an. Was wir wissen aber aus der Physik ist, dass eine Größe wie der Impuls erhalten bleibt.
Genau. In der Quantenmechanik kann man dann die Wellenfunktion aufschreiben für dieses Zweiteilchensystem.
Also die Eigenschaften, die das beschreibt.
Na, erstmal die Wellenfunktion. Das ist ja erstmal nur quasi ein mathematisches Rezept dafür, dann vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Ergebnisse kommen. EPR haben sich ja diese Wellenfunktion angeguckt und gesagt, wenn man das so aufschreibt und dann annimmt, wenn die genügend weit weg sind, sie sich nicht beeinflussen können, und wenn man dann auch annimmt, dass eben alle Dinge, die mit 100%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagbar sind, auch in der Theorie sein sollen, dann kommt man zu einem Widerspruch. Und dieser Widerspruch war für Einstein, Podolsky und Rosen eben in dieser Vollständigkeit.
Nur mal ganz kurz, also hat es ja gesagt, 2 Dinge sind problematisch oder 2 Dinge, die wir als Physiker oder überhaupt als Menschen annehmen, sind in diesem Gedankenexperiment nicht vereinbar. Das eine ist diese Vollständigkeit. Ich fand das sehr schwer.
Das ist sehr schwer, ja. Das ist, was sie versucht haben, ist zu zu formalisieren, was heißt es denn, dass es eine Realität gibt in der Physik? Wie kann man das denn sozusagen formalisieren oder irgendwie beschreiben? Und für Einstein war die Definition von Realität, wenn ich etwas mit 100% Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann in der Theorie, dann muss es dieses Ding auch irgendwie geben. Also es muss irgendwie in der Theorie sein. Es ist dann real. Das ist ein berühmtes Beispiel vom Mond, dass wenn niemand den Mond anschaut, dann soll der Mond bitteschön trotzdem da sein, weil es wäre verrückt.
Ja, also als Physiker ist es eine sehr vernünftige Annahme, von der Realität auszugehen.
Ja, das ist auch das, wovon jeder eigentlich ausgeht. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der intuitiv jetzt von irgendwas anderem ausgehen würde, weil das eben unsere Alltagserfahrung und...
Ansonsten gibt es Pillen dafür.
Ja gut, also da gab es ja auch eine interessante, in den 60er Jahren, Quantenmechanik und Hippies und...
Ja, also das können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal besprechen. So, das ist die eine Sache und die zweite ist das Prinzip der Kausalität. Also es gibt so etwas wie Ursache und Wirkung, was ja auch in jeder Naturwissenschaft oder auch in unserem Denken Grundlage ist von...
Genau, also Ursache, Wirkung und dafür braucht man eben eine zeitliche Abfolge eine klar definierte zeitliche Abfolge von Ereignissen, weil sonst gibt es kein Vorher und Nachher und dann kann ich schlecht Kausalität definieren. Und in der speziellen Relativitätstheorie und auch in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es eben Ereignisse, die sind so weit weg, dass sie sich nicht beeinflussen können. Aber was eben auch der Fall ist, die sind so weit weg voneinander, raumzeitlich getrennt, dass man die auch nicht mehr definieren kann, welcher ist vorher und welcher ist nachher. Das heißt, wenn die jetzt aufeinander einwirken würden mit Überlichtgeschwindigkeit, dann würde unser Konzept der Kausalität zusammenbrechen, weil dann eben vorher und nachher sich vertauschen kann, je nach Bezugssystem. Und das ist konzeptionell sehr schwierig.
Und gerade Einstein, der ja die Relativitätstheorie aufgestellt hat, für ihn war das natürlich ein zentraler Pfeiler auch der physikalischen Anschauung, der Weltanschauung.
Genau, also die spezielle Relativitätstheorie wurde auch experimentell sehr erfolgreich bestätigt und daran glaubte natürlich auch Einstein sehr stark.
So, was haben jetzt Einstein, Podolsky und Rosen gezeigt oder wo war das Problem?
Ja, sie haben gezeigt, dass wenn man so einen verschränkten Zustand jetzt genau anguckt mit dieser Wellenfunktion, dass es dann die Situation geben kann, dass ich sowohl den Impuls mit 100%iger Wahrscheinlichkeit genau vorhersagen kann von einem Teilchen, gleichzeitig aber den Ort messen kann, auch mit beliebiger Präzision. Das heißt, den kann ich auch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wissen. Und das geht aber nicht wegen der Unschärferelation, die auch Teil der Quantenmechanik ist. Das ist ein Widerspruch innerhalb der Theorie. Und aus diesem Widerspruch folgt dann, dass eine von diesen Annahmen nicht stimmen kann.
Also entweder gibt es die Realität nicht.
Genau.
Oder keine Kausalität.
Genau.
Oder beides. Oder, und das war für Einstein, Podolsky, Rosen die plausiblere Erklärung.
Es gibt noch eine andere Theorie. Die Quantenmechanik ist wirklich unvollständig, aber es gibt vielleicht die umfassende Welttheorie, die dann solche verborgenen Parameter hat, versteckte Variablen, die dann diesen Widerspruch auflösen und dann ist alles wieder gut.
Die Quantenmechanik ist gut, die Quantenmechanik ist richtig, die war ja auch bestätigt, aber sie ist ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Genau, sie kann, also nach Einsteins Überzeugung war das so, ja, das ist sehr präzise, man kann eigentlich alles vorhersagen, aber sie wird irgendwann scheitern, weil es muss irgendwie da noch mehr geben.
Und was hatte das mit diesen verborgenen Parametern auf sich? Das ist dann wieder die Realität, dass es dann doch irgendetwas gibt, was wir nicht messen können, aber doch da ist in der Welt.
Ja, halt eine fiktive physikalische Theorie, die halt diese Parameter beschreibt und damit operiert und die dann eben, diese Vorhersagen, diese 100% Vorhersagen dann auch, die sind dann in dieser Theorie mit drin, in diesen verborgenen Parametern. Also sie sind dann Teil der Theorie und damit ist die Theorie dann eben nicht mehr unvollständig.
Also Einstein hat das Problem im Prinzip verschoben, hat gesagt, wir gehen davon aus, die Welt ist real, wir gehen davon aus, es gibt eine Kausalität. Die Quantenmechanik, so wie sie jetzt formuliert ist, erlaubt nicht beides gleichzeitig, wie er in dieser theoretischen Überlegung gezeigt hat. Mhm. Das heißt, irgendwas muss noch kommen.
Ja, das war die Hoffnung. Also er hat nicht gesagt, dass das so sein muss. Das müsste eigentlich, also er hat sich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, das muss so sein. Dafür war genug ein Physiker. Aber er hat eine starke Tendenz. Und dann wie in unserem Podcast jetzt, ist 1935, ist eine ganze Weile lang genau nichts passiert. Also Bohr hat dann nochmal so ein Paper geschrieben, was schwer zu lesen ist, aber darauf antwortet. Und dann war einfach nichts.
Kurz zusammengefasst, Bohrs Antwort war, nö, Quantenmechanik ist okay.
Ja, genau, das ist auch gar kein Problem mit dieser Unvollständigkeit. So, das ist einfach so. Das braucht man auch gar nicht
fordern. Wir brauchen keine Realität.
Naja, weil man bestimmte Fragen eben auch nicht fragen sollte. Weil es eben keinen Sinn macht, diese Fragen zu stellen.
Sehr buddhistisch.
Shut up and calculate.
Das heißt, du sagst, eine ganze Zeit lang war das offen und das war auch kein Problem, oder?
Naja. Also es gab zwei Dinge. Erstens haben sich da Einstein und Bohr auf einem sehr hohen Niveau über sehr fundamentale physikalische Fragen gestritten oder ausgetauscht. Und da will man erstmal nicht zwischen die Fronten geraten, natürlich. Also ich meine, wenn sich Einstein und Bohr da... Okay, das ist das eine erstmal, ja. Das zweite ist, 1935, okay, wir wissen geschichtlich, woran die ganzen Physiker oder die Quantenphysiker, woran die alle gearbeitet haben in den nächsten 10 Jahren.
Ja, also die Atombombe, der Krieg, das alles genau. Hat natürlich...
Manhattan-Projekt, wenn man den Film gesehen hat, da kommt Bohr dann auch... Also es war wirklich so, dass alle brillanten Köpfe eben dann da aufgesaugt wurden und es gab einfach auch wichtigere Dinge, als über die Grundlagen der Quantenmechanik nachzudenken. Weil
es ist ja auch prinzipiell schwierig, also über eine mögliche Theorie, die man nicht kennt und die es vielleicht gibt oder vielleicht auch nicht gibt... zu reden. Also.
Genau, das ist ja erstmal eine philosophische Debatte letztendlich. Das ist ja eigentlich schon fast keine Physik mehr, ja, weil man ja, also die Physik funktioniert ja. Die Quantenmechanik ist eine Theorie, die macht Vorhersagen.
Die sind super.
Die sind super, die sind leider nur manchmal Wahrscheinlichkeitsaussagen, aber das stimmt alles. Manchmal auch 100% Wahrscheinlichkeitsaussagen, aber es funktioniert alles super. Und man kann natürlich versuchen, diese Theorie zu widerlegen, schafft man aber nicht, also... Alles gut. So, eigentlich gibt es kein Problem. Also nicht auf diesem physikalischen Niveau. Und trotzdem hat es die Leute natürlich beschäftigt. Ja, was bedeutet denn das, diese Quantenmechanik oder insbesondere dieses Phänomen der Verschränkung? Und es war zu der damaligen Zeit auch ein reines Gedankenexperiment. Also es war erstmal undenkbar, dass man sowas
experimentell aufbauen könnte.
Ja. Da war man ganz weit von entfernt technologisch. Aber man hat sich eben trotzdem Gedanken gemacht, was dieses Phänomen der Verschränkung, eben von diesen Korrelationen, die stärker sind, als man sie irgendwie erklären kann durch diese versteckten Variablen. Also es hat die Leute schon, also aber wenige. Ja, also ganz wenige haben sich damit beschäftigt, weil das eine interessante Frage ist. Und dann gab es eben ja, den großen Durchbruch. John Bell, der diese Idee von diesen versteckten Variablen, also er war nicht der Einzige, aber er hat das sehr ernst genommen und gesagt, naja, nehmen wir doch mal an, dass es die irgendwie gibt.
In welcher Zeit sind wir jetzt?
Wir sind jetzt 1964, also in 60er Jahren.
Okay, also 30 Jahre vergangen.
Ja. John Bell am CERN hat sich mit grundlegenden Dingen beschäftigt und das war eine seiner Interessen. Es gab auch andere, Bohm, Harnoff, die sich sehr fundamental mit der Interpretation der Quantenmechanik auch beschäftigt haben. Und John Bell ist es aber dann gelungen, etwas völlig Unerwartetes zu machen, nämlich diese philosophische Diskussion in eine experimentell testbare Voraussage umzuwandeln.
Verrückt. Also ein Experiment, mit dem man entscheiden kann, ob es verdeckte Parameter gibt oder nicht.
Genau. Also ein Experiment, um einfach zu messen. Also nicht jetzt philosophisch zu argumentieren, sondern einfach die Welt zu fragen in einem Experiment. Kann es denn solche lokalen versteckten Variablen geben oder nicht?
Okay, wie soll das aussehen?
Das Experiment oder?
Naja, die Überlegung von ihm.
Ja, also was er gemacht hat, also sein erster Schritt war, diese verborgenen Variablen wirklich zu formalisieren. Wenn man jetzt mit sowas rechnen will, dann muss man das erstmal mathematisch definieren. Was heißt denn das jetzt? Verborgene Variablen existieren und sind...
Also bei Einstein war das einfach nur, es muss irgendwo eine zugrunde liegende Realität geben. Wie die aussieht, wissen wir nicht. Vielleicht
naja,
nicht.
Naja, Einstein hat es formalisiert über diese Vorhersagbarkeit, 100%, und dann als Teil der Theorie, Elements of Reality, also Elemente der Realität. Und das ist eine sehr sperrige Definition, die lässt sich nicht so schnell einfach in Mathematik gießen.
Mhm.
Ja? Und Bell hat gesagt, nee, wir machen das jetzt ganz anders. Wir sagen jetzt einfach, es gibt diese verborgenen Variablen und die haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also wenn es die gibt, dann haben die auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und diese verborgenen Variablen haben jetzt Eigenschaften. Das heißt, was er gemacht hat, ist, er hat die Definition, was Realität bedeutet, mathematisch gefasst. Also diese umgangssprachliche Definition von Realität, dass Objekte Eigenschaften haben, physikalische Eigenschaften, die unabhängig davon sind, ob ich sie messe und auch existieren, bevor ich sie messe.
Das heißt, ein verborgener Parameter ist für ihn einfach eine Eigenschaft, die nicht näher genannt werden muss, die man aber irgendwie, die einer Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt.
Nee, eine versteckte Variable ist erstmal einfach nur eine Zahl oder eine Matrize oder einfach eine Variable. Und diese Variable bestimmt dann über bestimmte Funktionen und so weiter, bestimmt dann den Ausgang von Messungen.
Das würde unsere Kausalität wieder retten.
Ja. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt diese beiden Teilchen, die da weit voneinander getrennt sind und die in diesem verschränkten Zustand dann sind später, wenn wir Quantenmechanik haben. Aber erstmal haben wir jetzt nur diese Teilchen. Wir haben noch keine Quantenmechanik. Und Bell sagt jetzt, diese verborgene Variable legt jetzt fest, was rauskommt, wenn ich eine beliebige Messung mache an diesem Teilchen in einer bestimmten Eigenschaft, zum Beispiel Impuls oder Polarisation. Oder das legt einfach diese verborgene Variable, legt es fest.
Die Mechanismen sind völlig unklar und auch völlig egal.
Genau, das ist erstmal nicht wichtig, wie das genau funktioniert, sondern es gibt irgendeinen Algorithmus, irgendeine Funktion, irgendein Programm. Man kann sich das wirklich so vorstellen, da hängt so ein Zettel dran an diesem Teilchen, wo irgendwie eine ganz lange Zahl oder ein Code draufsteht. Und dieser Code sagt eben, was passiert, wenn ich unter einem bestimmten Winkel das Photon messe. Und die versteckte Variable ist halt dieser Zettel, wo dieser Code draufsteht, was dann passiert, wenn ich so eine Messung mache. Und das ist sozusagen eine mathematische Definition von diesem, das Teilchen hat diese Eigenschaft unabhängig und vor der Messung. Da klebt ein Zettel dran mit so einem...
Und der sagt mir genau, was passiert.
Genau. Und das sind die verborgenen Variablen. Das ist schon die Annahme von Realität. Ja, also wenn ich annehme, dass es diesen Zettel gibt, dann gibt es Realität. Also das ist quasi Bells Definition von Realität.
Weil der Zettel klebt da, ob du hinguckst oder nicht.
Genau, das ist einfach dieses Ding, was da ist mit diesem Zettel, hat einfach diese Eigenschaft. Ich muss da nicht raufgucken und es hat es einfach. Und das ist Realität. Und der Bell hat dann gesagt, okay, dann das kann ich ja aufschreiben. Da kann ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aufschreiben. Und jetzt kann ich zusätzliche Annahmen treffen über diese Wahrscheinlichkeitsverteilung. Zum Beispiel, dass ich das eine Teilchen und die Messung auf der einen Seite nicht die Messung auf der anderen Seite beeinflussen darf. Das kann ich ja in diese Wahrscheinlichkeitsverteilung reingießen, indem ich einfach die Variablen rausnehme aus der Abhängigkeit.
Also das ist jetzt einfach mathematisch, dass die unabhängig voneinander sind.
Die Funktion, also was da passiert, hängt eben nur von dem Zettel ab, der auf der einen Seite ist und nicht von so einem globalen Zettel, der irgendwie an allem dran hängt.
Damit hätten wir Lokalität. Ja, also wir können die beiden Teilchen beliebig weit entfernen.
Und jeder hat seinen eigenen Zettel.
Ja, das ist vorher festgelegt, das steht drauf, die beeinflussen sich nicht. Und wenn ich da bei dem einen das messe, dann kommt das Ergebnis raus. Aber was bei dem anderen passiert, ist schon vorher festgelegt. Das ist schon vorher klar.
Da wird beides vorher festgelegt.
Genau,
Das ist so die Idee. Also diese beiden Annahmen brauche ich. Und dann brauche ich noch eine dritte Zusatzannahme. Das ist jetzt ganz interessant. Also ich muss dann in diesem Bell-Experiment, man nennt es heute Bell-Experiment oder Bell-Test, man muss jetzt verschiedene Messungen machen an diesem Teilchen. Man kann nicht einfach nur eine Messung machen und gucken, dann kann man lernt man nichts. Sondern die Magie passiert eigentlich, wenn man jetzt verschiedene Messungen macht. Zum Beispiel ein Polarisator in eine andere Richtung dreht und wieder zurück.
Also Polarisator gibt dir im Prinzip an, in welche Richtung das Licht schwingt, wenn
richtig,
du Licht hast.
Richtig, das ist das Einfachste, was man sich so vorstellen kann, weil da gibt es nur zwei Möglichkeiten, nämlich horizontal und vertikal. Also wenn ich ein Photon zwinge, sich zu entscheiden, dann entweder horizontal, vertikal. Aber ich kann diesen Polarisator drehen in verschiedene Winkel. Und jetzt brauche ich für dieses Bell-Theorem, brauche ich jetzt noch die Annahme, dass diese Entscheidung, in welche Richtung ich diesen Polarisator drehe, die darf nicht abhängig sein davon, wie diese verborgenen Parameter aussehen.
Das heißt, das wird der Experimentator einfach entscheiden.
Zum Beispiel. Also im Labor würde man einfach sagen, naja, ich kann ja frei entscheiden, dass im Labor dieser Winkel einfach frei entschieden werden kann. Also dass der Experimentator eben sagt, naja, ich kann ja frei entscheiden, ob ich jetzt 90 Grad oder 20 Grad.
Also es darf halt nicht gekoppelt sein irgendwie an das Experiment und an die Eigenschaften von den Teilchen oder
so. Genau, da kommen wir jetzt schon in interessantes Fahrwasser, weil diese Annahme heißt eben Freedom of Choice. Jetzt ist es ein bisschen schwierig in der Physik mit sowas zu argumentieren, weil was ist denn freier Wille? Also wir können es ja noch nicht mal vernünftig definieren, was das ist. Und da jetzt eine physikalische Theorie drauf aufzubauen, ist natürlich schwierig. Deswegen könnte man auch sagen, Independence of Choice.
Vielleicht, damit ich es besser verstehe, was wäre denn das Problem, wenn wir die Annahme nicht machen?
Wenn wir die Annahme nicht machen, dann könnte es sein, dass diese Messwinkel, von denen ich ausgehe, dass die unabhängig sind, dass die was mit diesen versteckten Variablen zu tun haben, dass die also auch mit einprogrammiert sind.
Achso, dass die auf dem Zettel schon mitstehen.
Die stehen schon auf dem Zettel mit drauf und das System verhält sich dann so, dass das dann alles passt.
Nochmal zum Rekapitulieren. Wir haben die drei Probleme. Also wir haben die Realität.
Also drei Annahmen.
Drei Annahmen. Aber erstmal bei EPR. Ne? Mhm. Die Einstein, Podolsky, Rosen haben gesagt, okay, wir möchten gerne, dass es so etwas wie eine Realität gibt. Mhm. Und das macht Bell, formalisiert er, indem er sagt, es gibt eben diese Eigenschaften. Wir haben jetzt mal gesagt, es klebt ein Zettel dran, ja, und das beschreibt unser System vollständig.
Genau.
So, das heißt, wir haben eine Realität, unabhängig davon, ob wir jetzt experimentieren oder nicht.
Genau. Also Bell sagt einfach, nehmen wir mal einfach an, es gibt so eine komplette Theorie, eine vollständige Theorie. Das ist halt diese versteckte Variablentheorie.
Da sind irgendwelche Funktionen und irgendwelche Zahlen und wie die genau aussehen, wissen wir nicht, interessiert uns auch nicht.
Sagen wir mal, die gibt's. Und dann ist die zweite Annahme und die soll natürlich auch Lokalität bewahren. Also es soll keine Kommunikation möglich sein mit Überlichtgeschwindigkeit.
Wir haben also einen Quantenzustand, wie wir es ganz am Eingangs gesagt haben. Das heißt, wir trennen die. Ein Teilchen ist auf dem Mond, das andere Teilchen ist auf der Erde.
Genau.
Und wir messen hier. Die verborgenen Parameter sorgen dafür, dass das passiert, was da passiert. Das, was wir hier unten messen, gleichzeitig ist festgelegt. Aber da gibt es keine Kommunikation, sondern es war vorher schon alles klar auf diesen Zetteln, auf diesen Parametern, wie das ausgeht. Und das ist konsistent mit unserer Welt.
Genau. Außer eben, in welcher Richtung ich das messe jetzt. Das ist eben noch nicht vorgegeben, sondern das ist eben die Annahme, dass diese Entscheidung über die Richtung, die muss jetzt statistisch unabhängig sein von diesen Zetteln, die da dran kleben an den Teilchen.
Und das war so wichtig, dass es ein eigenes Prinzip wurde.
Naja, John Bell hat das eindeutig formuliert in seinem Theorem. Das ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also man hat das eigentlich als selbstverständlich betrachtet, dass das ja so sein muss. Also wo kommen wir denn da hin, wenn der Experimentator im Labor, wenn der gar nicht machen kann, was er will. So. Mhm. Also was heißt denn das für unsere Experimentalphysik? Ne? Und also es ist so selbstverständlich, dass man darüber eigentlich nicht reden muss. Aber es ist eine wichtige Annahme und ohne diese Annahme kann ich das mathematisch auch nicht herleiten alles.
Ja. Naja, und wenn wir über eine Theorie reden, das machen wir jetzt, die wir eigentlich gar nicht kennen, lieber sicher gehen.
Richtig. Und jetzt, was er dann gemacht hat, und das ist wirklich faszinierend, er hat dann mathematisch Ungleichungen hergeleitet für Messergebnisse, wo ich die beiden Seiten dann zusammenführe und korreliere miteinander. Ich multipliziere einfach die Ergebnisse. Ich habe eine 1 auf der einen Seite, eine minus 1 auf der anderen Seite und ich multipliziere das und dann kommt minus 1 raus.
Und Ungleichung, weil eine Seite ist größer als die andere, oder?
Genau, also auf der einen Seite stehen die Messergebnisse zusammengefasst in solchen Multiplikationen, in solchen Korrelationen und auf der anderen Seite steht eine Zahl. Ja, also die berühmteste Bell-Ungleichung ist die CHSH-Ungleichung, Clauser, Horn, Shimoni, Holt.
Das sind welche, die das dann umgesetzt haben in einem Experiment? Oder?
Nee, die haben einfach nochmal eine bessere Ungleichung dann aufgeschrieben als Bell selber. Also die Ungleichung, die er gefunden hat, die war ein bisschen umständlich und nicht ganz so perfekt.
Also er hatte die grundlegende Idee.
Er hatte die grundlegende Idee und hat den mathematischen Beweis geführt, nämlich, dass wenn ich diese Ungleichung, die muss gelten, wenn Realität, Lokalität und Freedom of Choice, wenn diese drei Annahmen gelten, dann muss diese Ungleichung unbedingt gelten. Und jetzt kann ich natürlich ein Experiment mir ausdenken, wo diese Messungen tatsächlich gemacht werden. Und jetzt hat er gesagt, ja, und wenn ich mir jetzt die Quantenmechanik hernehme, also die Quantenmechanik, für die Ungleichung brauche ich die Quantenmechanik nicht. Aber um das Experiment jetzt zu beschreiben, kann ich ja mal annehmen, dass die Quantenmechanik gilt. Und wenn ich das tue, ist die Vorhersage der Quantenmechanik, dass diese Ungleichung verletzt wird.
Das heißt, er hat jetzt die Theorie dazu gemacht oder die Voraussetzung geschaffen, dass ein Experiment durchgeführt werden kann, wo am Ende Zahlen rauskommen und man diese Zahlen in eine mathematische Ungleichung packt oder dann gucken kann, gilt die oder gilt die nicht?
Genau. Die Ungleichung sagt, wenn ich diese Zahlen zusammentue, muss immer, wenn das gilt, mit Realität und Lokalität und Freedom of Choice, muss immer eine Zahl kleiner 2 rauskommen. Und wenn ich das Experiment aber tatsächlich durchführe, kommt 2,84 raus. Also Quantenmechanik.
Kann man diese Ungleichung verstehen oder kannst du das irgendwie beschreiben, sodass man das hier am Küchentisch verstehen kann, was dahinter steckt, oder ist das zu kompliziert?
Die CHS-Ungleichung ist sehr einfach, Aber man muss 4 Gleichungen aufschreiben. Das sind 3 Zeilen beweist.
Aber man muss es vor sich haben.
Muss aber man muss die Zahlen aufschreiben. Also das kann man mündlich schlecht.
Aber die Idee ist, du hast die Messergebnisse, zum Beispiel eben diese Polarisatoren.
Ja.
Und drehst sie in die eine oder andere Richtung. Das machst du auf der einen Seite und das machst du auf der anderen Seite.
Richtig.
Und guckst, was rauskommt.
Ja.
Und dann würden diese unter diesen Voraussetzungen die Ergebnisse irgendwie zusammenhängen und man kriegt dann eben 2 genau. als Grenze raus.
Genau. Und man schreibt, wenn man das Experiment macht, macht man eben das Experiment. Man schreibt dann diese Zahlen auf und rechnet sie zusammen und kommt dann darauf, nee, es ist gar nicht kleiner 2, sondern es ist 2,6 oder 2,8.
Und die Zahl kriegt man aber aus der Quantenmechanik raus.
Die kann man mit der Quantenmechanik vorhersagen und das stimmt auch alles. Also wenn man das jetzt, wir haben jetzt Messungen gemacht und die Quantenmechanik gilt. Ja. Soweit wir das wissen. Und da kommen wirklich diese Zahlen raus, die größer sind als 2.
Aber eigentlich hört sich das wie Magie an. Ne? Also man redet über irgendeine Theorie, die vielleicht zugrunde liegen könnte. Wir wissen gar nicht, was es ist. Da sind irgendwelche verborgenen Zahlen.
Es ist noch mehr. Es ist nicht nur, es ist im Prinzip eine Aussage über alle möglichen Theorien, die diese Eigenschaft haben, Realität und Lokalität zu haben. Also ich mache im Prinzip, das ist das Besondere an dem Bell'schen Theorem, dass man jetzt nicht wie normalerweise in der Physik, sage ich mal, eine Theorie sagt und diese Theorie und dann versucht man die zu widerlegen, sondern man macht eine Aussage über eine ganze unendliche Klasse von Theorien.
Mit den sehr plausiblen
Eigenschaften Realität, Lokalität und Freedom of Choice.
Von denen Einstein sich ja auch nicht verabschieden wollte, aus gutem Grund.
Und jetzt... Das geht halt so weit, dass wenn du mir jetzt eine Theorie gibst und ich sage, ja, aber die Theorie ist ja gar nicht lokal real, und dann weiß ich, die ist schon falsch, wenn ich dieses Experiment gemacht habe. Ich muss mich gar nicht mehr mit der Theorie beschäftigen, sondern allein die Eigenschaft von der Theorie reicht aus, mit dem Bell'schen Theorem zusammen, die experimentell auszuschließen. Und das ist wirklich krass, weil das hat auch niemand kommen sehen, dass das überhaupt geht.
Ja, war denn dieser Bell für ein Typ?
Ja, das weiß ich leider nicht genau.
Also okay.
Er war auf jeden Fall genial. Er hätte ohne Zweifel auch den Nobelpreis bekommen, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Da sind sich irgendwie alle einig.
Ja, also Nobelpreis wird ja nicht für Theorien vergeben, sondern es hätte das Experiment zu Lebzeiten stattfinden müssen und er hätte noch leben müssen. Ne?
Bei Higgs
hat man nämlich im letzten Podcast auch, dass es ja ganz knappe Kiste war mit Higgs, dass er ja wirklich kurz vor seinem Tod dann den Nobelpreis noch bekommen hat als Theoretiker. Weil eben erstmal der experimentelle Nachweis da sein musste.
Ja, beim Bell'schen Theorem ist es ein bisschen anders, weil er das ja knüpft an die Quantenmechanik. Also weil er sozusagen gezeigt hat auch, dass die Quantenmechanik die Bell'schen Ungleichungen verletzt. Und das ist ja sozusagen, also wenn ich an die Vorhersagen der Quantenmechanik glaube oder das als wahre, also dann sind die Bell'schen Ungleichungen verletzt. Und ich muss natürlich, also es ist natürlich wichtig, das Experiment zu machen, aber es ist ein bisschen was anderes als bei Higgs, weil bei Higgs war es ja eine hypothetische Theorie, die...
Gibt es das Teilchen, gibt es das nicht.
Genau, und es war jetzt nicht gekoppelt an etwas, an das wir sowieso glauben.
Ja, aber dann vielleicht nochmal zusammenfassen.
Ja.
Einstein, Podolsky, Rosen haben dieses Gedankenexperiment gemacht und gezeigt, dass wir nicht gleichzeitig Realität, Kausalität haben können und die Quantenmechanik als vollständige Theorie Richtig. Betrachten können.
Genau.
So, Bell hat jetzt gezeigt, dass wenn wir eine lokale,
realistische
Theorie haben, dann muss diese Ungleichung gelten.
Genau.
Wir experimentieren, finden, die ist verletzt.
Und es ist auch überhaupt nicht überraschend, wenn man Quantenmechanik benutzt.
Genau, weil die Quantenmechanik eben nicht nur zeigt, dass es so ist, sondern auch diese Zahlen sehr genau vorhersagen kann, die experimentell rauskommen.
Genau.
Das heißt aber ja, dass die Quantenmechanik ja tatsächlich keine realistische, kausale Theorie ist.
Ja, es gibt dann, also es haben sich dann theoretische Physiker natürlich noch weiter Gedanken gemacht, kann man denn irgendwie ein bisschen diese Quantenmechaniken kompletter machen und es geht nicht. Also
es gibt keine verborgenen Parameter, es gibt keinen Zettel, der irgendwo dran hängt.
Es gibt auch nicht ein bisschen verborgene, sondern die Quantenmechanik, mehr kann man nicht wissen.
Und das zu deuten ist ja dann wieder schwierig. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da werden wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, was das denn tatsächlich oder wie man das interpretieren kann.
Ja, also das ist dann sozusagen die Metaphysik. Also Bell ist auch eine Art von Metaphysik, aber das war noch gebunden an Experiment und dann macht man Experiment und so weiter. Und dann, aber was heißt es jetzt? Haben wir jetzt ganz viele parallele Welten oder gibt's irgendwie Retrokausalität, dass man in die Vergangenheit oder ist es irgendwie Buddhismus, man darf bestimmte Fragen nicht stellen oder was bedeutet das alles? Und da gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen und die Physiker sind sich überhaupt nicht einig. welche von diesen Interpretationen jetzt zu bevorzugen ist.
Aber was wir wissen ist, die Quantenmechanik ist nicht nur experimentell gut, sondern sie ist auch als Theorie gut. Wir brauchen halt nichts, was noch zusätzlich annehmen. Mhm. Das hat die Verletzung der Bell-Ungleichung gezeigt.
Ja.
Was wir dann damit machen, wie wir das interpretieren, ist nochmal eine ganz andere,
Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also, aber am Bell'schen Theorem kommen wir halt nicht mehr vorbei. Das ist quasi in Stein gemeißelt, dass die Quantenmechanik diese Bell-Ungleichung verletzt und wir Experimente machen können, die das auch bestätigen. Das heißt, selbst wenn die Quantenmechanik falsch ist oder nur ungenau ist, sind die Experimente ja eine Bestätigung dieser Bell-Verletzung. Unabhängig davon, ob die Quantenmechanik jetzt präzise ist oder nicht, sondern wir können jetzt ein Experiment machen und damit philosophische Aussagen treffen oder eine Klasse von Theorien ausschließen. Und das ist absolut faszinierend natürlich für einen Physiker, wenn er
auf so tiefer Ebene
so direkt mit Gott reden kann.
Ja. Ja, schöne Überleitung. Also muss man natürlich sagen, dass diese beiden Giganten der Physik, Einstein und Bohr, dass ja dann Bohr mit seiner Intuition doch recht hatte an der Stelle.
Oder er hat es gesehen oder gespürt, oder dass die Quantenmechanik sich nicht verbiegen lässt. Also man kommt da nicht mehr raus aus diesem Konundrum. Und das muss man einfach akzeptieren.
Ja. Aber Einstein, es wird ja immer als großer Irrtum von ihm dargestellt. Das kann man eigentlich nicht machen, weil er hat ja konsequent in der Zeit gedacht und den Finger auf die Wunde gelegt und gesagt, an der Stelle müssen wir weiterdenken.
Ja, wir müssen weiterdenken, was bedeutet das konzeptionell? Dieser verschränkte Zustand. Und Schrödinger, ja, der eben auch Nobelpreis gekriegt hat für die Quantenmechanik, hat gesagt, das ist das Entscheidende, die essential feature of quantum mechanics. Diese Verschränkung, das ist ein absolut neues Phänomen, was es so überhaupt noch nicht gab in allen Theorien. Ja? Doppelspalt, es gibt ja Wellen, die verhalten sich so, und es gibt auch Teilchen, das ist jetzt nichts Neues. Und nur, dass jetzt man das beides, mein Gott, aber es ist jetzt an sich kein neues Phänomen, aber Quantenverschränkung ist konzeptionell was völlig anderes, Neues. Und das ist das entscheidende Neue an der Quantenmechanik. Und Einstein hat das eben auch versucht zu argumentieren, das ist hier das Interessante.
Also auch an der Stelle hat er die Physik dann doch auch noch einen entscheidenden Schritt weitergebracht.
Auf jeden Fall.
Auch wenn er nicht recht hatte, aber er hat wieder mal die richtige Frage gestellt.
Naja, er hat ja in dem Paper auch nichts Falsches geschrieben. Er hat sehr sauber formuliert. Er hat sich eben nicht aus dem Fenster gegangen. Er hat nur gesagt, ja, wenn diese Annahmen und dann so, und dann müsste das ist ganz große Kunst. Oder eben sich nicht seinem Glauben und sondern eben doch an der Vernunft zu bleiben und an der Mathematik und zu sagen, ja, das kann ich sagen.
Wenn aber das, dann das muss
das. Das andere kann ich nur hoffen.
Na gut, dann ist das doch aber ein schöner Abschluss.
Ja.
Dann können wir Einstein ja wieder das letzte Wort geben mit seinem Glaubensbekenntnis. Und ja, vielen Dank, Sven. Also ich habe auch viel Neues gelernt.
Ja, danke dir.
Ja, und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
Hört man eigentlich links und rechts, wenn man das abspielt?
Links, 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 rechts.
Nee, jetzt du bist rechts, ich bin links.
Also, das weiß ich doch nicht.
Aber ich bin auf der unteren Spur. Man sieht schon einen Unterschied jetzt, ja, in der Amplitude.
Ich bin auf der oberen, so wie eben auch. Wir müssen nur deutlich und laut sprechen.
Du von rechts, ich von links.
Ja, je nachdem, von wo man guckt.
Von oben.
Von oben, ja, aber kann man auch von
links oben und von rechts oben.
Ja, genau.